Dieser Podcast wird präsentiert von Thalia. Thalia. Welt, bleib wach.
Conny. Was ist los?
Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Wo sind die 9,3 Millionen Mark, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen. Und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material, mit diesen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Michael Seufert war von 1970 bis 1997 beim Stern, die letzten 7 Jahre als stellvertretender Chefredakteur. Im Jahr 1983, dem Jahr der Tagebücher, war er Ressortleiter für den Bereich Deutschland aktuell.
Oh, da erinnere ich mich noch sehr genau. Kurz vor 13:30 Uhr, also 13:28 Uhr oder sowas, kam mein Kollege Teger Fiedler in mein Büro und sagte, die Tagebücher sind falsch. Ich sage, was ist los? Ja, meine Mutter hat mich angerufen, die wohnt in Bayern, hat mich angerufen, dass die Nachrichten gemeldet hätten, die Tagebücher seien falsch. Und diese Nachricht hat natürlich alle Leute wie ein Donner gerührt. Und es war Riesenaufregung im Haus und wir konnten das überhaupt nicht begreifen.
Man kann sich vorstellen, dass sich die Nachricht über die Fälschung damals wie ein Lauffeuer im Haus verbreitet hat und wie bestürzt die Belegschaft war. Die Tagebücher waren tatsächlich gefälscht, die Skeptiker hatten Recht behalten. Michael Seufert ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie sehr ihn die ganze Geschichte noch beschäftigen würde. Und auf einmal klingelte sein Telefon.
Und dann rief mich eine Stunde später, kriegte ich einen Anruf aus der 7. Etage, da wo der Vorstand sitzt, und Schulte-Hillen, einen Anruf von Nann, ich sollte mal darauf kommen. Und dann bin ich darauf gegangen und da war der, um den Konferenztisch von Schulte-Hillen war der Vorstand versammelt von Gruner und Jahr. Und es waren wirklich steingraue Gesichter. Da war das blanke Entsetzen. Und Nann sagte dann zu mir mit seiner festen Stimme, Herr Seufert, übernehmen Sie das, klären Sie das auf, wer uns da reingelegt hat. Sie haben freie Hand, ohne Rücksicht auf Personen. Machen Sie das und Sie, also legen Sie los. Das Loslegen war dann etwas schwierig, weil Thomas Walde war erstmal nicht zur Verfügung und wir warteten dann auf Heidemann. Heidemann war an diesem Tag in Süddeutschland unterwegs, wollte die Besitzerin einer Druckerei besuchen, deren Mann hoher SS-Offizier gewesen war und er vermutete, weil Kujau ihm erzählt hatte, dass natürlich dieses berühmte Blankett und Blankofor was erst nach dem Zweiten Weltkrieg in der Papierproduktion verwendet worden waren, diese optischen Aufheller, dass das natürlich für den Führer, gab es einen jüdischen Chemiker, der im KZ das Zeug entwickelt hatte und der Führer dieses Papier natürlich bekommen hatte. Und Heidemann hoffte nun bei dieser Witwe dieses Druckers, solch Papier noch aufzutreiben. Und dann hörte er ja, so wie er es beschrieben hat, im Autoradio auch von der Fälschungsnachricht und hat dann kurz überlegt, ob er gegen Baum fährt oder gegen Brückenpfeiler. Der wurde dann also mit einer Privatmaschine nachher aus München nach Hamburg geholt und in den Vorstand gebracht. Dort wurde er dann nochmal vernommen und wollte dann eigentlich nach Hause gehen, aber dann wurde er erstmal in das Zimmer von Felix Schmidt gebracht und da saßen wir. Und besonders ich wollte natürlich wissen, was hat Heidemann dazu zu sagen? Wir wussten ja bisher nur das, was im Stern gestanden hatte. Und diese Nacht war für mich, das war wie ein absurdes Theater. Weil es kamen dann die Dinge oft zur Sprache, die alle Beteiligten, also angefangen von Heidemann und Walde, wussten von Anfang an. Heidemann hat ja Walde alles haarklein erzählt. Der hat nicht irgendwas verschwiegen, wenn irgendwas aufkam, was komisch war, sondern sie haben alles gemeinsam beredet. Und auch die Chefredaktion ist in Teilen von dieser Geschichte informiert worden. Und diese Geschichte ist so absurd, dass man sich fragen muss, ob die alle bekloppt waren.
Michael Seufert, wir dusten uns übrigens so unter Kollegen, auch wenn wir nie zur gleichen Zeit beim Stern gearbeitet haben. Michael Seufert hat mir etwas mitgebracht. Die Tonbandaufnahme dieser Nacht, dieser Befragung von Heidemann. Eingeweihte sprechen auch heute noch von der Folternacht, weil die Männer ihren Kollegen Heidemann da so in die Mangel nahmen. Bei diesen Gesprächen ließen sie ein Band mitlaufen, das Seufert immer noch hat. Und so will er mich mitnehmen in diese Nacht vom 6. auf den 7. Mai 1983. Wir hören gemeinsam in das Band rein.
Ich hatte dir ja schon in unserem ersten Gespräch geschildert, dass ich total sprachlos war über diesen Schwachsinn, der von Heidemann und Wall erzählt worden ist. Und Vorstand und dann auch die Chefredaktion haben das alles für bare Münze genommen, ja. Obwohl schon die Heidemann-Erzählungen so abenteuerlich waren, dass man schon daher hätte sagen können, Leute, das ist doch Mist.
Ja. Ich überlege jetzt gerade, hier können wir Kopfhörer anschließen.
Ja, wir müssen das hören, damit ich auch was sagen
genau.
kann.
Und ich überlege jetzt gerade, wie wir das auf einen Lautsprecher bekommen, mit einem klassischen Kabel. Würde es auch gehen, wenn wir uns einen Kopfhörer teilen?
Ja, warum also, nicht? Warum kompliziert, wenn es auch einfach ist?
Tatsächlich erweist sich das Zusammenhören als gar nicht so einfach. Aber irgendwann habe ich es geschafft, den kleinen Lautsprecher angeschlossen und wir tauchen tief in die Geschichte ein. In jenen legendären Abend, diesen Abend am schwarzen Freitag, nachdem sich herausgestellt hat, dass die Tagebücher eine Fälschung sind.
Das ist jetzt Heidemann.
Ja.
Also er ist nicht überzeugt, dass die falsch sind. Das ist Wald. Das ist Felix Schmidt. Das ist Wald.
Und es ist doch von seiner, das ist doch wirklich so massiv. Es ist doch Quatsch, drum herum zu reden, möglicherweise
Schmidt.
Nehmen wir doch einfach jetzt mal, sie sind unecht. Wenn sich nachher was anderes herausstellt, umso besser. Wir müssen doch jetzt dieser Situation gerecht werden. Und da gibt es für mich nur eine Möglichkeit. Und ich sage ihm, wenn das nicht klappt, dann haben wir hier verloren. Die Redaktion bricht uns auseinander. Und das ist zunächst mal das Allerwichtigste. Und dann kommt raus, wie sollen wir uns gegen den Sturm wehren? Was sollen wir denn machen? Ich habe ihm oben gesagt, und ich wiederhole es hier,
Vorstand.
Ihnen muss doch die Redaktion hier und uns, wir müssen Ihnen doch wichtiger sein in diesem Augenblick als vier Generäle in der DDR.
Das sind ja auch die Angehörigen.
Und die Angehörigen, die Sie reingelegt haben und uns in diese Scheiße hineingeritten haben. Die uns wirklich betrogen haben nach Strich und Faden. Da sollten die eben hochgehen und mit den Angehörigen dazu meinetwegen.
Man hört die Verzweiflung, hier vor allem vom damaligen Chefredakteur Felix Schmidt. Dass Heidemann anscheinend so gar nichts zur Aufklärung beitragen kann oder will. So jedenfalls fühlt es sich für die Männer an, die ihn da gerade in die Mangel nehmen. Heidemann versteht die Dringlichkeit nicht. Er will doch einfach nur schlafen.
Sag mal, du kennst die Geschichte doch genauso gut wie ich. Also,
Wille,
ich kann ja kaum noch sprechen jetzt. Ich bin wie ausgelaufen. Ich kann es morgen besser formulieren. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Morgen Abend, morgen Abend. Ich kann mich früh an die Maschine setzen, kann das alles schon mal vorschreiben, den genauen Ablauf. Aber wie geht's?
Doch, einfach sie erzählen.
Ja, gut, aber ich kann kaum noch erzählen. Meine Kehle ist wie ausgetrocknet und ich bin. Weiß nicht.
Ja, zunächst geht es doch mal um den Grundsätzlichen. Wenn wir davon ausgehen müssen und wir kommen nicht mehr davon drin vorbei, dass es eine Fälschung ist, dann können wir doch nicht mehr nach draußen den Grundsatz offen hochhalten, wir schützen unsere Informationen und sagen, diejenigen, die uns.
Ich habe ja den Namen genannt schon, das ist ja das Gedanke. Ich kann nur nicht so heute Nacht noch das alles erzählen. Das ist das doch.
Wenn es dir nicht gut geht, das können wir uns alle ausrechnen.
Wie viel Uhr war das? Ungefähr. Kurz vor.
Ja, kurz vor Mitternacht. Können wir der Frau Fischer fahren wollen?
Da war der Name Fischer.
Kann. Lass den doch mal zurückzahlen.
Das ist doch das Handy.
Wir müssen doch morgen sofort.
Mensch, bei Fischer, hast du das eben, oder wer hat mir das denn gesagt? Irgendwo fies aus.
Das hat er mir selbst erzählt.
Ja, aber am Dienstag in Panorama und am Montag beginnt Bild mit seiner Lügengeschichte der Fälschung. Und dann kommt der Stern und
sagt, cool. Aber dann muss man das so anfangen. Du hast das ja am Anfang mit recherchiert, du weißt doch, wie es gewesen ist. Ich habe das eine Buch gesehen bei dem Sammler Fritz. Das war das Jahrbuch der Partei.
Jetzt erzähl dir diese Scheiße.
Was ich für ein Tagebuch gehalten habe. Und das habe ich dir erzählt, habe es dann erzählt, dann
allen.
Seufert ist bis heute fest davon überzeugt, dass Heidemann den Kollegen in dieser Nacht bewusst die Unwahrheit erzählt hat. Und damit auch ihm. Und das ärgert ihn. Das beweisen seine Kommentare auf die Heidemann-Erzählung. Der wiederum scheint von der Situation der Befragung total überfordert gewesen zu sein. Er verteidigt Kujau nach wie vor, will nicht zu viel preisgeben, um seinen Conny zu schützen. Er ist auch immer noch von der Echtheit der Tagebücher überzeugt, sagt er jedenfalls. Klar, er muss ja daran glauben. Es ist ja vor allem seine Welt, seine Arbeit der vergangenen 2 Jahre, die hier gerade zunichte wird. Dann bastelt er sich eine Geschichte zurecht, die Seufert ihm richtig übel nimmt.
Der ist viel zu primitiv.
Ja, Moment. Ja, der fälscht es bestimmt nicht. Der transportiert nur Fälschung, vermutlich. Kann sein. Immer vorausgesetzt, es ist eine Fälschung.
Das ist das Schmidt.
Jetzt erzählen Sie doch mal wieder, wie die Dinge darüber gekommen sind.
Jetzt kommt er mit den Klavier.
Ja, teils habe ich sie selber geholt auf der Transitstrecke.
Wir treffen.
Und aneinander vorbeifahren. Und
ja, wie haben Sie Nachricht bekommen, dass Sie sich wo, mit wem treffen und wie?
Das ging telefonisch und da musste ich durch die
Augen. Sie angerufen.
Ja, der Fischermess.
Der Fischermess hat eben gesagt, ich fahre jetzt nach Berlin-Ost.
Dann und dann durch in bestimmte Uhrzeit, Transitstrecke, wie heißt hier? Longwood mit dahinter DDR. Und da fährt man. Bautzenburg nicht der nächste dann. Da fährt man rein und dann macht die Straße einen ganz scharfen Knick und geht wieder so weiter. Und
da hat er gewartet.
Transitstrecke macht einen scharfen Knick, aber die Straße geht an sich ein Stück weiter. Und da stand der Wagen. Wir machen hier so rum, dann konnte der das in Ruhe beobachten und den hinterherfahren und einen auf der Strecke überholen.
Und habt ihr es im Fahren?
Im Fahren. Einmal bin ich vorbeigefahren, einmal er, einmal hat er was reingeworfen, einmal ich.
Das ist immer so gegangen, das ist nie irgendwo hinten dran geflogen.
Nee. Und dann habe ich es unter die Fußmatte gesteckt.
Und Sie haben es in Ihrem Wagen mit rübergekommen?
Ja, ja.
Das wäre dann gewesen, wenn Sie kontrolliert
hätten? Ja, dann wäre ich es genommen worden.
Was ist so, wenn er aus West-Berlin mitgemacht hat oder aus Hamburg?
Ja, no, mit dem Siegel drauf und so.
Schön wird, ne? Nee, nee. Buch, so mit dem Hakenkreuz ziehen, ich dachte, die DDR zu transportieren, das ist nicht das wahr. Wie viele hat man denn
gemacht? Drei.
Das war ein Tiber.
Du weißt das noch, Thomas, wann war das?
Offenbarlich.
Das kann sehr ab. Jetzt sind aber auch Bücher darüber gekommen.
Also mittendrin. Mit so.
Also um das nochmal zu sagen, der Fischer West ruft dich an und sagt, also nächsten Montag, 15 Uhr, müssen Sie in, was ist das noch?
Da muss ich nochmal die Streckenkarte sein.
Am verabredeten Platz sein und da langfahren und dann kommt wieder, ja was ist das für ein Auto, war das ein Barfurt oder?
Das war... Hier hat sich das Verband.
Verband?
Ja.
Wie klein sind das von hier?
Nee, war ein bisschen größer.
Klar, das ist mein DDR-Wagen. Schwarzburg sind diese größeren. So unten und mit.
Ja, dann war es ein Bartburg.
Damit das nicht vertieft
wird. Klein sind
also, Trabant die Leute. Die fallen einem als Westdeutscher am meisten auf, weil die so zum Lachen aussehen.
Ja, nee, die sind zu klein. Der hätte mich ja auch nicht überholen können. Ich konnte zwar auch nicht schnell fahren, und darf man ja nicht so schnell fahren. Die Schwierigkeit war immer, dass man immer hinter sich sowieso so viel Wagen hatte und man musste ja eine Gelegenheit abpassen, wo vorne und hinten keiner war. Ne? Und ich weiß, einmal war es genau bei Waterloo die Übergabe. Kam gerade das Schild Waterloo.
Hat er mir das auch gut gezeigt, was er mal da gemacht hat.
Aber jetzt stell mir das mal
jetzt gemacht hat. Nee, damals. Das
bei dem zumindest ist noch einer auf dem Beifahrersitz gewesen.
Nein, darum musste man ja einmal so vorbeifahren und wieder vorbeifahren, weil man sonst da so schlecht das rüberwerfen konnte. Ich musste das ja aus meinem Fenster, dann musste der mich überholen und hatte sein Seitenfenster auf rein. Und beim nächsten Mal überholte er mich, das heißt überholte ich ihn und dann war das von seinem Fahrersitz, konnte er das reinwerfen. Musste ich da ranfahren und mein Seitenfenster offen haben. Ne? Das geht eben sonst nicht. Ne? Du musst also nebeneinander fahren und dieses Fenster muss offen sein und der Fahrer kann ja nur aus diesem. Ja. Sonst wäre es vorbeigefallen, wenn du erst noch da über den Sitz
rüberfeuern musst. Konnte er richtig reinladen. Und was war das für ein Typ? War das jedes Mal der gleiche, der
das? Das war immer der gleiche, aber ich weiß nicht, wer das war. Ich habe den ja nie gesprochen. Gesprochen wurde ja kein Wort dabei.
Autonummer hast du auch nicht.
Ja, ich weiß nur, dass BT drauf stand.
Betrafen.
Das habe ich noch gemerkt, Betrafen. BT weiß ich nicht, wo das herstand. Das war so grünlich, grünlich so.
Hätte ich ihn erschlagen können.
Das Lachen der Verzweiflung, so scheint es. Zu mehr war Seufert wohl in dieser Situation nicht mehr in der Lage. Die Geschichte, die Heidemann ihnen da auftischte, klang wirklich wie ein ganz schlechter Krimi. Was konnte man Heidemann denn überhaupt noch glauben?
Heidemann erzählt, dass der Fahrer, dieser Deutrans-Fahrer, der diese Klaviertransporte immer gemacht hat, der sei krank gewesen. Und um jetzt weiter Tagebücher aus der DDR zu holen, habe er ein Treffen vereinbart mit jemandem auf der Reichsstraße oder B5 zwischen Berlin und Lauenburg. Da habe man an einer verabredeten Stelle sich im Auto gegenseitig überholt und dann die Fenster, die Seitenfenster runtergekurbelt und bei mehreren Überholmanövern einmal sich die Tagebücher ins Fenster hat schmeißen lassen und dann hat man im Gegenzug die Briefumschläge mit dem Geld da reingeschmissen.
Das hat er euch...
Das hat er in dieser Nacht erzählt.
Im Brustton der Überzeugung.
Und da war für mich nun endgültig klar, dass er uns belügt.
Warum?
Weil ich die B5 kannte. Ich war als erste, mein erster Job beim Stern war Korrespondent in West-Berlin. Und wer jemals diese B5 befahren hat, dem war klar, dass das, diese ganze Aktion ist schon, da musst du, kannst du im Hansa-Tat damit auftreten. Aber auf dieser Strecke, wo großer Verkehr von sowjetischen Lastwagen und so weiter war, die Straße war in einem elendigen Zustand, die war nicht gerade, die war gebogen. Also es war dort völlig unmöglich, solch eine Aktion.
Es war eine Lüge von Heidemann.
Ja, und das war für mich die entscheidende Lüge von Heidemann. In der tiefsten schwarzen Stunde der Stern belügt er uns mit dieser Geschichte.
Wir wissen, dass Heidemann niemals bei einer Buchübergabe in der DDR dabei war. Wie hätte er auch? Es gab doch gar keine Bücher. Nun erzählt er in der Folternacht an diesem Punkt klar die Unwahrheit. War Heidemann am Ende womöglich doch eingeweiht? Steckte er mit Kujau unter einer Decke? Wie kam es nun zu dieser Übergabestory? Dazu muss man etwas früher ansetzen. Die Barsummen, die Heidemann Kujau regelmäßig übergab, waren sehr hoch und kamen immer aus dem Verlagsvermögen. Wie hätte der Verlag diese Summen absetzen können? Es gab einen Plan und den hat mir Heidemann im Interview erzählt.
Ich wollte, dass der Verlag, das heißt Dr. Fischer, aber hat er das ja vorgeschlagen, und ich wollte es dann natürlich auch, dass der Verlag das steuerlich absetzen kann. Den Namen in Dings, Kujaus, also Fischers, wollte ich nicht verraten, damit seine Verwandtschaft nicht gefährdet ist in der DDR. Und dann Dr. Fischer sagte in diesem Gespräch oben, da war Walter ja dabei, Herr Heidemann, eins muss Ihnen klar sein, er hat das auch so komisch formuliert, eins muss Ihnen klar sein, wenn wir diesen Mann in Stuttgart namentlich nicht nennen wollen, um die Verwandtschaft nicht zu gefährden, wird der Hamburger Finanzsenator, das fand ich so komisch, dass er den so nannte und nicht die Steuer nannte, wird der Hamburger Finanzsenator keine Ruhe geben, bis er diesen Mann nicht gefunden hat. Sie müssen uns also später einmal eidesstattlich erklären, dass Sie das Geld in der DDR übergeben haben, dann braucht man keinen Namen zu nennen, um die Leute nicht zu gefährden. Und ich sag so, ja, klar, verstehe ich. Und fahre mit Walde im Fahrstuhl runter, es war noch im alten Haus an der Alster da, und unten im Foyer sagt er zu mir, geht, du bist vielleicht ein Knallkopf oder Idiot, so ähnlich. Hast du denn eben nicht mitgekriegt, dass die von dir eine falsche eidesstattliche Erklärung haben wollen und du sagst einfach, ja, das verstehst du und akzeptierst das? Da waren doch auch noch mehrere im Raum, die gehen auch mal weg vom Stern und dann kriegen die das mit. Und da habe ich gesagt, ja, Thomas, aber wie wollen die das denn steuerlich absetzen? Irgendwie müssen die das dem Finanzamt doch gegenüber die Ausgaben begründen. Ja, sagt er, dann fährst du jetzt mal mit Conny einfach nach Ost-Berlin und übergibst ihm dort mal ein paar hunderttausend Mark. Da sage ich, Mensch, selbst wenn wir mit der Stasi in Ost-Berlin verabredet sind, werden wir am Bahnhof Friedrichstraße gefilzt. Ja, dann brauchst du ja nicht den oberen Ausgang zu nehmen. Unten ist die U-Bahn, da ist noch keine Kontrolle, aber du bist dann schon auf Ostberliner Boden. Dann übergibst du ihm da einfach das Geld. Ich sag ja, und wenn ich ihm da einmal Geld übergebe, wie soll ich denn das? Ja, das musst du dann geschickt und 20 Mal in Stuttgart. Ja, das musst du dann geschickt formulieren, sagt er. Und ich rufe Kuja an und erzähle ihm das. Das Tonband müsst ihr auch haben. Ne? Wir müssen mal aus steuerlichen Gründen Geldübergabe machen. Und er immer, ja, ja. Und ich habe ihm das noch ein paar Mal, ist vielleicht nicht immer auf Band, vorgeschlagen. Nun lass uns das endlich machen.
Natürlich war Kuja das egal. Gleichzeitig musste er aber verhindern, dass Heidemann mit ihm zusammen in die DDR fährt. Sonst hätte alles auffliegen können. Bei einem Treffen in Stuttgart im Juni 81 ist zu hören, wie Heidemann versucht, Kujau dazu zu bringen, wenigstens ein einziges Mal bei einer Geldübergabe in der DDR dabei zu sein. Er versucht, Kujau ein bisschen Angst einzujagen.
Wir müssen uns unbedingt auch jetzt in Berlin mal treffen.
Ja, ja.
Damit ich muss dann nur unter Eid aussagen, dass ich das Geld irgendwo in der DDR übergeben habe. Denn sonst kommt zu dir die Steuer und dann kannst du, wirst nämlich alles wieder los.
Ne? Jetzt, ich darf das nicht vergessen.
Ja.
Drei, nächste Woche bringt der Bleibler.
Naja, das mit der Angst einjagen hat nicht so wirklich funktioniert. Kujau interessierte das nicht und er wechselte sofort wieder das Thema. Aber wie ist Heidemann nun auf seine Abenteuergeschichte mit der fliegenden Übergabe gekommen? Und warum ausgerechnet in Waterloo?
Und dann erzählte er mir mal von einer Geldübergabe und Tagebuchübergabe mit seinem Bruder auf der Interzonenstrecke. Und ich fuhr damals mit meiner damaligen Frau einmal nach Berlin und da war die Autobahn noch nicht ganz fertig, sondern man fuhr von Hamburg über Wittenberg oder Wittenberge und Ludwigslust und dann gab es eine Abbiegung zu dem Teilstreckenfertigstück der Autobahn. Und da sagte ich zu ihr, du, ich muss ja mal später erklären, ich hätte hier Geld übergeben. Ich weiß ja von Conny, der hat das hier mal gemacht. Merk dir doch einfach mal das nächste Ortsschild, was kommt. Und wenn wirklich mal die Steuer zu uns kommen sollte und dich befragt, sagst du, du hast gesehen, wie neben mir ein Auto fuhr und ich habe ein Paket übernommen und habe ein Paket rübergegeben. Merk dir mal das nächste Ortsschild. Und dann kam das nächste Ortsschild. Und zwar stand da Waterloo 2 Kilometer und zeigte so in den Wald rein. Und ich sagte zu ihr, oh, den Namen kannst du dir leicht merken, da hat Napoleon 1 auf die Nuss bekommen. Ich habe gar nicht an die böse Bedeutung in dem Moment gedacht, nur dass man sich den Namen leicht merken konnte. Und sag, wenn die also mal kommen, sagst du, das war bei dem Ortsschild Waterloo.
Und das haben sie...
Und das wurde dann mein Waterloo.
Heidemann hat diese Geschichte schon oft erzählt, das merkt man. Über seine kleinen Gags, die er sich da eingebaut hat, freut er sich aber immer noch. Das hat doch auch etwas Tröstliches.
Und Walde hatte mich immer wieder gefragt, genervt, hast du das nun schon mal gemacht und so weiter? Und ich immer, nein, noch nicht und so. Und nun kam ich aus Berlin zurück und er wieder, hast du denn nun mal so eine Proforma-Übergabe gemacht? Und dann sage ich, ja, jetzt habe ich es gemacht, nun lass mich endlich in Ruhe damit. Und ja, wo war denn das? Ich sag, na dann bei diesem Ortsschild Waterloo da und so. Aber nun frag nicht weiter. Er erzählt das sofort Sorge und Sorge erzählt das sofort Schulte-Hillen. Und nun sollte doch nicht jeder wieder wissen, weil er gesagt hat, die gehen ja auch mal vom Stern weg. Nun musste ich doch bei der Geschichte bleiben, nicht? Und Schulte-Hillen, war das nicht gefährlich? Ich sage, nein, war nicht gefährlich. War einfach so eine Übergabe.
Ach, er hatte es erzählt nicht als fingierte Scheinübergabe, sondern als ob sie das tatsächlich gegeben hätten. Somit ist Heidemanns Version klar. Er musste an dieser ausgedachten Geschichte festhalten. Aber nicht nur um Kujau, sondern vor allem um Walde zu decken, der wiederum die Geschichte braucht, um die Unsummen an Bargeld abrechnen zu können. Was für ein ungutes Knäuel an Verwicklungen. Da kam Heidemann gar nicht mehr raus, es recht nicht, als alles zusammenbrach. Musik Heidemann reist durch Deutschland und scheint verzweifelt einen Beweis dafür zu suchen, dass die Tagebücher doch echt sind. Derweil sorgt die Enthüllung an anderer Stelle für eine große Krise in der Stern-Redaktion. Die Ereignisse waren komplex, aber ich versuche mal, sie auf das Wichtigste zu reduzieren. Gegen Mittag am Freitag, dem 6.5.83, wurde die Fälschung bekannt. Was passierte dann? Wie reagierte die Redaktion darauf? Die damalige Sternredakteurin Ingrid Kolb erinnert sich.
Also erstmal Vollversammlung in der Kantine. Und an diese erste kann ich mich noch sehr gut erinnern. Dann wurde auch so eine Art Beirat ernannt, durch so Akklamation, ja. Und es wurden so, ja, was mir auch, was ich auch richtig fand und wo ich auch dahinter stand, es wurden Durchhaltereden gehalten. So nach dem Motto, wir müssen jetzt sind wir gefordert, also dass wir den Ruf des Stern, den beschädigten Ruf des Stern wieder aufrichten, dass wir dafür sorgen, dass uns diese Sache verziehen wird, ja. Michi Jürgs ist da, hat da gesprochen und dann war eigentlich schon ziemlich klar, dass die Chefredaktion nicht zu halten sein wird nach der Sache und dann wurde dafür mit großem Beifall wurde die Idee verfolgt, dass Nannen, der ja sich schon zurückgezogen hatte aus dem journalistischen Geschäft, der sollte so eine Art Übergangschefredakteur machen, also mit ihm an der Spitze, der ja auch ein bisschen weniger jetzt haftbar gemacht werden konnte, weil er sich eigentlich nur halb um diese Sache gekümmert hat, als er eingeweiht wurde. Also mit ihm an der Spitze, das jetzt so die Rettung anzutreten.
Samstag, der 7. Mai 1983. Die Chefredakteure Koch und Schmidt erklären ihren Rücktritt. Der Stern hat jetzt keine Chefredaktion mehr und wird übergangsweise von Henry Nannen selbst geführt. Sonntag, der 8. Mai 1983, Redaktionsvollversammlung in der Kantine. Ein Beirat wird gestellt, der eine ordentliche Beiratswahl veranlassen soll. Seit 1979 hat es beim Stern keinen Beirat mehr gegeben. Nannen überzeugt die Redaktion, mit ihm gemeinsam den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Montag, der 9. Mai 1983. In der Redaktionskonferenz wird beschlossen, dass ein Team die ganze Geschichte der Fälschung aufarbeiten soll. Am Mittag wird per Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Nannen Strafanzeige gegen Heidemann gestellt hat. Reporter lauern Heidemann auf und fragen bei ihm nach.
Über die Herkunft der Tagebücher möchte ich jetzt immer noch keine näheren Angaben machen. Die habe ich dem Stern gemacht und noch bin ich Angestellter des Stern. Noch habe ich meine fristlose Kündigung nicht erhalten. Und die Namen der Informanten möchte ich deshalb hier auch noch nicht nennen.
Das ist auch noch die Strafanzeige.
Ja,
das ist ein neuer Umstand, nicht wahr?
Nicht die Strafanzeige ist ja eine neue Situation eingetreten. Es läuft ja nun ein Ermittlungsverfahren gegen mich und darum kann ich mich natürlich jetzt nicht mehr so äußern, wie ich mich hätte vorher äußern können.
Ja, immerhin hat Nannen Sie des Betruges bezichtigt und gesagt, Sie hätten angegeben, der Informant sei ein Mann, der in Wirklichkeit gar nicht existiert. Können Sie darauf nicht eine Antwort geben?
Dieser Mann ist vielen Leuten bekannt. Fragen Sie Professor Jecke, er kennt ihn, oder Herrn Professor Prisak in München, der kennt ihn.
Können Sie denn Angaben machen, wo die Millionen, es gibt ja noch nicht mal eine genaue Summe, wie viel dafür gezahlt worden sein soll, wo diese Millionen geblieben sind?
Ich habe das Geld, so wie ich es bekommen habe, übergeben für die Bücher. Also ich habe es ganz gewiss nicht gefälscht, 60 Bücher, ich kann nicht mal eine Zeile von mir. Ich habe ganz gewiss nicht darauf bestanden, dass sie nicht überprüft werden.
Es ging ja über zwei Jahre.
Zwei Jahre.
Tranche per Tranche.
Also Sie haben dies der Chefredaktion zur Prüfung vorgelegt.
Aber sicher, ja. Und wir haben ja die Gutachter eingeschaltet und die Auswahl der Gutachter habe ich nicht vorgenommen. Ich habe nur mehr gesagt, nehmt die Besten der Welt. Und wir haben es dem Bundesarchiv schon im vorigen Sommer zur Verfügung gestellt. Zumindest diese eine Seite da aus dem Hessbuch. Und das Bundesarchiv hatte es lag in seiner Macht, BKA oder Landeskriminalämter einzuschalten. Und es hat das BKA eingeschaltet. Seit Sommer vergangenen Jahres liegt es beim BKA. Jetzt plötzlich kam hin.
Ja. Herr Heinemann, noch eine Frage. Herr Nannen hat dementiert, dass diese Bücher aus rechtsradikalen Kreisen kommen. Er sagt, sie kämen aus der DDR. Ist das richtig?
Was soll ich dazu sagen? Also aus rechtsradikalen Kreisen kommen sie ganz gewiss nicht.
Der Redaktionsbeirat schreibt einen Brief an den Vorstandsvorsitzenden Schulte-Hillen, in dem er fordert, keine neue Chefredaktion einzustellen, solange kein ordentlicher Beirat gewählt sei. Die Wahl wird auf den 26.05. datiert. Die kommenden 3 Tage arbeitet die Redaktion mit Hochdruck am neuen Stern. Freitag, der 13. Mai 1983. In der Redaktionskonferenz um 11 Uhr geben Nannen und Schulte-Hillen bekannt, dass Johannes Groß und Peter Schöll-Latour die neuen Köpfe des Stern würden. Die Redaktion ist entsetzt. Niemand wusste Bescheid, niemand wurde gefragt. Und die beiden Konservativen passen nach Meinung der Belegschaft nicht zu der Idee, die den Stern im Innersten ausmacht. Um 17 Uhr bei der Redaktionsvollversammlung wird eine Resolution verabschiedet mit den Worten: Die Redaktion sieht sich außerstande, mit Johannes Groß und Peter Schöll-Latour die bisherige fortschrittliche Linie des Stern fortzusetzen.
Dann kam ja dieser zweite Schlag ins Gesicht, muss man wirklich sagen, dass die Situation, die dadurch entstanden war, durch diese gefälschten Tagebücher genutzt wurde von Gütersloh aus, um uns eine andere Chefredaktion aufs Auge zu drücken, mit der wir uns überhaupt nicht einverstanden erklären konnten und die auch der liberalen Haltung des Blattes irgendwie nicht entsprach. Und da ging dann, das überlappte sich dann nicht, also die Scham und über das, was dem Stern da passiert war, mit der Wut und der Rebellion gegen das, was nun daraus auch noch gemacht wurde.
Man sieht, der Stern hat auch nach dieser Katastrophe eine streitlustige und außerordentlich selbstbewusste Redaktion. Die Belegschaft war so vor den Kopf gestoßen, dass sie nur noch eine Möglichkeit sah, die Ungerechtigkeit abzuwenden. Arbeitskampf.
Also vor allen Dingen, als jetzt auch noch bekannt wurde, wer die neue Chefredaktion sein sollte, da war eigentlich so eine Situation eingetreten, dass man auch irgendwie fassungslos war und überhaupt nicht mehr wusste, wie man jetzt reagieren sollte. Und da standen wir alle noch rum und irgendwie ging aber auch keiner heim. Und da sagte meine Freundin und Kollegin Ursula Neuhauser: Wir gehen jetzt einfach nicht nach Hause. Wir bleiben jetzt hier. Das ist unser Stern und den besetzen wir jetzt.
Dieser Tag, ausgelöst durch den Domino-Effekt der Tagebücher, geht als der schwarze Freitag in die Geschichte des Stern ein. Die Redaktion kämpfte noch eine Woche weiter, erhielt viel Zuspruch von Seiten der Leserschaft und der Bevölkerung und schaffte es somit schließlich, wenigstens Groß als Chefredakteur zu verhindern.
Also wir haben einen verhindert, ja. Also das sollte Peter Schöll-Latour und Johannes Groß sollten kommen. Und Johannes Groß war ein sehr konservativer Journalist, der in der Zeitschrift Kapital auch immer so kleine Aphorismen abließ, also die schon sehr deutlich machten, dass er von Demokratie oder, also Demokratie, er hat es mal so ein bisschen anders formuliert, aber jetzt, das war für ihn so, jetzt darf die Gosse, jetzt darf der Pöbel bestimmen, ne? Also ein bisschen jetzt, wir hatten damals diese ganzen, wir haben ja das Archiv zur Verfügung gehabt und wir hatten damals die ganzen Zitate von ihm schon rausgesucht und auch verwendet natürlich für unsere Ablehnung für ihn als Chefredakteur des Stern. Woanders mag er ja sehr gut am Platz gewesen sein.
Die Chefredaktion übernahm dann das Duo Gilhausen und Schollatour. Letzterer warf nach nur 9 Monaten hin, weil er und die Redaktion keinerlei Beziehungen zueinander aufbauten. Im Gegenteil. In einem Interview viele Jahre später erzählte Schollatour, dass er einst über seine Tätigkeit als Chefredakteur des Stern sagte: Ich habe den Eindruck, ich bin hier nicht Chefredakteur, sondern Vorsitzender einer psychiatrischen Anstalt. Und Seufert? Hat der Heidemann nach der Folternacht noch einmal wiedergesehen? Gab es irgendeinen Kontakt, nachdem Heidemann verurteilt wurde oder aus dem Gefängnis kam?
Ich habe ihn natürlich angerufen und wollte mit ihm mich treffen, seinerzeit, als ich das Buch schrieb.
Ach, vor 10 Jahren, ja.
Und das hat er abgelehnt. Dann haben wir aber als ich ihn anrief, haben wir, glaube ich, 3 Stunden telefoniert.
Habt ihr euch geduzt, oder?
Ja, natürlich. Er nimmt mir ja krumm, ich hätte ihn in den Knast gebracht. Und er hat ohne Punkt und Komma geredet. Hat auch vieles nochmal wiederholt, was ich natürlich wusste.
Wie alt ist.
Ja, also der war nicht zu stoppen. Und am nächsten Tag hat er mich nochmal angerufen und dann haben wir nochmal 2 Stunden geredet. Aber ihn besuchen durfte ich nicht.
Und was hat er dir gesagt? Jetzt mal außer den Fakten und den Rechtfertigungen?
Dass ich ein Schweinehund war mit Productos Paraguayos, darauf reitet er natürlich auch immer rum. Würde ich ja an seiner Stelle wahrscheinlich auch machen. Und ansonsten, er hat kein Geld genommen, kein Pfennig. Und man hätte ihn mal recherchieren lassen sollen, hinter Kujau her. Und dann wäre ja alles rausgekommen und er sei völlig unschuldig. Und da habe ich gesagt, Gerd, bin ich anderer Überzeugung und zwar mit guten Gründen.
Für Michael Seufert ist der Fall klar, glasklar. Er benennt die aus seiner Sicht Schuldigen der ganzen Katastrophe. Aber wem seine Sympathien dennoch gelten, das hat Seufert mir dann doch noch verraten.
Kujau ist für mich die schönste Figur in diesem ganzen Spiel. Kujau hat das Angebot gekriegt, Junge, du kannst hier Geld verdienen ohne Ende. Ja, Kujau war ein Schlitzohr der Spitzenklasse. Und der hat gesagt, vorher hat er ja dasselbe gemacht bei dem Unternehmer. Dem hat er ja auch alles geliefert, was der haben wollte. Der hat, glaube ich, da 250.000 Mark so über die Jahre abkassiert. Und dann kam der große Stern und da sollten die Millionen rollen. Und dann hat Kujau gesagt, ja, das ist doch prima. Wo machen wir das? Und hat losgelegt, fantasiert. Und natürlich, klar, ist der mit einer, der ist ja auch verurteilt worden, nicht ohne Grund. Aber hier geht's ja für meinen Geschmack nicht um den Fälscher, sondern um die Leute, die diesen Quatsch angerührt haben.
Wie gesagt, für ihn ist der Fall klar. Für mich noch nicht so ganz. Nach der Anzeige von Henry Nann geht es vor Gericht. Bei Kujau ist der Fall klar, bei Heidemann sieht es schon anders aus. Vor allem, als plötzlich gefälschte Beweise gegen ihn auftauchen. Nächstes Mal bei Faking Hitler.
Redaktion und Projektleitung Isa von Heil. Autor und Sprecher Malte Herwig. Drehbuch Nils Bokelberg. Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pool Artists. Fact-Checking Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Stern.